Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast mit mir, dem Ede. Ja, und ich habe heute Sascha Kuzera zu Gast, den Geschäftsführer der Gießen Grizzlies. Ja, der wird einiges über den Club erzählen, auch seinen Werdegang, ja, wie er so zum Club gekommen ist, aber auch allgemeine Themen werden besprochen. Gerade zum Beispiel ja, immer mal wieder Thema Nichtaufstieg von Zweitligisten, die nicht können oder auch nicht wollen. Ja, da versuchen wir mal irgendwie so eine Art Lösung zu finden, diskutieren das mal an. Ja, würde mich auch deine Meinung dazu interessieren. Lass es mich gerne wissen. Und zwar hast du jetzt die Möglichkeit, tatsächlich mit Gleichgesinnten auch zu diskutieren. Und zwar habe ich einen Discord-Server eröffnet, um da ja auch solche Themen mal mit euch besser diskutieren zu können. Sonst lief die Kommunikation immer eher über Instagram, Direktnachrichten, und da ist es halt immer ja ein oder wie zweiseitig, aber jetzt nicht so für die große Runde. Und da dachte ich, das wäre doch eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, dass man da sich mal besser vernetzt und austauscht. Den Link zum Server findest du in der Podcast-Beschreibung. Da einfach draufklicken und da kannst du dem Server auch schon beitreten, Account erstellen, falls du noch keinen hast, und dann los diskutieren. Ja, falls jemand das nicht kennt, das ist ja so eine Art Forum, wo man halt gewisse Themen da besprechen kann und halt auch Gleichgesinnte findet. Das fände ich ganz cool, wenn du da joinst und dem Server beitrittst. Gerne auch dann die Folge hier schon diskutieren, welche Antworten du spannend fandest, welche Fragen du vielleicht vermisst hast, wie auch immer. Ansonsten kann ich sagen, geht's los, viel Spaß damit und vielleicht hören wir ja voneinander. Ja, hi und herzlich willkommen. Sascha Kuzera, der Geschäftsführer von den Helios Grizzlies Gießen, ist zu Gast. Schön, dass du da bist, Sascha.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du kurz in eigenen Worten beschreiben, wer du bist und was du machst für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen?
Ja, ich bin 45 Jahre alt mittlerweile, verheiratet, habe 3 Kinder, habe selber lange Jahre Volleyball gespielt, unter anderem 2 Jahre in Eltmann, erste Bundesliga, bin damals mit denen aufgestiegen. Ja. Mittlerweile bin ich hauptamtlich als Kniegeschäftsführer in verschiedenen Kliniken in Niedersachsen tätig, in Hildesheim und Salzgitter. Und so kam dann auch eigentlich mein Einstieg in Gießen vor 10 Jahren zustande, dass ich über den beruflichen Wechsel nach Niedersachsen hier lokal Fuß gefasst habe, wurde von dem Vereinsverantwortlichen gefragt, ob ich nicht noch spielen möchte. Und ja, so kam der Kontakt zustande und am Ende bin ich jetzt im Management gelandet.
Okay, Eltmann höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal. Hast du da auch, bist du da geboren oder wie kam das?
Nein, geboren bin ich in Schwabach bei Mittelfranken, habe dann in Schweig zweite Liga gespielt, bei Mark Trippitz zweite Liga, und dann bin ich mit meinem Bruder zusammen nach Eltmann gewechselt, und dort haben wir dann, dort ist die Idee gewachsen, aus einer damaligen Regionalligamannschaft eben auch die Mannschaft zu verstärken und dann aufzusteigen, und dann sind wir innerhalb von 2 Jahren über die in die zweite Liga und dann auch nach sehr kurzer Zeit in die erste Bundesliga eben aufgestiegen. Dann habe ich da insgesamt 5 Jahre gespielt.
Ach so, aber so managementtechnisch hattest du da nichts zu tun?
Nee, damals war ich noch Spieler, genau.
Seit wann bist du denn dann genau bei den Grizzlies? Also erst als Spieler dann oder wie?
Genau, ich bin 2013 eben beruflich nach Hillesheim gewechselt und wurde dann von den Verantwortlichen kontaktiert über den Artikel in der Zeitung. Da war eben auch Bezug darauf genommen worden, dass ich Volleyballspieler bin oder war. Damals hatte ich eigentlich meine Karriere schon beendet gehabt. Und ja, dann habe ich in Gießen nochmal 2 Jahre zweite Liga gespielt und habe dann schon gemerkt, dass ein paar Kilo zu viel, ein paar Knochen zu viel wehtun. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich habe gesagt, ich wäre gerne noch dabei, mich zu engagieren, aber nur, wenn wir wirklich uns ein Ziel setzen. Das heißt, Gießen geht nicht in seine 15. Zweitligasaison, sondern perspektivisch auch mal in die erste Bundesliga und hat ja auch eine Historie. Die waren ja auch damals schon mal ein Jahr in der ersten Bundesliga, weit vor meiner Zeit, aber da hatte ich halt eben gesagt, wenn wir uns da einig sind, dann arbeite ich da mit und dann waren wir uns einig und dann habe ich da quasi angefangen, 2015 im Management mitzuarbeiten, damals noch ein Jahr in der alten Struktur und dann haben wir 2016 die Grizzly GmbH gegründet, wo ich dann Geschäftsführer wurde und auch mit 45% Anteilseigner bin und ja, seitdem gibt es die Grizzly GmbH und die sportliche Reise seitdem.
Ja. Ah ja. Wie sah denn die alte Struktur, sage ich mal, aus damals? Wie hast du die Grizzlies vorgefunden?
Ja, es war ein gut geführter Zweitligaverein, der eben auch damals schon mit einer Management GmbH abgesichert wurde, dass bei eventueller Schieflage nicht die Abteilung oder der Gesamtverein in Gefahr gerät, sage ich mal. Es gab ein Etat von knapp 80.000 Euro, was für eine Zweitligamannschaft gar nicht schlecht ist. Ja, man hat eigentlich immer so zwischen mal Platz 1 bis 5, 6 immer so gespielt und war etliche Jahre dabei, wie gesagt. Und ja, dann haben wir das übernommen. Wir haben mit den Bestandssponsoren gesprochen, ob sie dabei bleiben und haben das dann eben jetzt sukzessive weiterentwickelt. Allerdings eben auch mit neuen Personen im Management. Von der alten Betriebsgesellschaft ist noch eine Person mit dabei. Und ja, haben quasi einen Neustart hingelegt, auch mit neuen Zielen und mit einer anderen Entwicklung. Ja.
Was hat sich da getan in der Geschäftsstelle? Wie viele Personen sind es da mittlerweile?
Also in der Geschäftsstelle haben wir 2 hauptamtliche Mitarbeiterinnen, die jetzt über die letzten 3-4 Jahre aufgebaut wurden. Anfänglich haben wir mit einer Person angefangen. Mittlerweile haben wir aber auch noch, sag ich mal, ja, wie eine Art Honorarkräfte sozusagen, die Finanzbuchhaltung machen das bei uns. Wir haben natürlich ein Steuerberaterbüro, die ganze Personalabwicklung, also die Gehälterzahlung und solche Themen macht und auch einige Gesellschafter von der GmbH, die jetzt zum Beispiel Rentner sind und sich dann eben mehr zeitlich einbringen können. Aber der überwiegende Bereich ist bei uns eher ehrenamtlich. Ja.
Jetzt bist du aber auch Geschäftsführer bei Helios, beim Krankenhaus. Wie viel Prozent machst du dann den Job und den Job? Ist das 50-50?
Helios mache ich zu 100% natürlich. Also ich mache die Grizzlies im Prinzip immer mal so zwischendurch, meistens natürlich abends und am Wochenende, weil ich dann auch mit Itama, sag ich mal, antizyklisch, wenn er dann abends nach dem Training, dass wir uns zusammen telefonieren und austauschen, was im Training so war, wie schaut es mit den Spielern aus? Oder jetzt nach der Saison Sponsorengespräche und Mannschaft zusammenstellen. Das ist, also mit Itama zum Beispiel überwiegend abends, nachts, spätabends, ja.
Okay, wie ist das für ihn? Ist es normal oder eher nervig, da noch am Abend da irgendwie mit dir Themen besprechen zu müssen?
Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es ihn nervt. Es ist eigentlich für uns beide passt es ganz gut, weil dann unsere Kinder schlafen und wir dann eben, er ist meistens auch einer, der lange wach ist und dann kann man das eigentlich ganz gut. Aber wir sagen natürlich auch mal heute Abend, weiß nicht, heute bin ich müde oder habe keinen Bock, dann geht es auch, aber letztendlich hat sich das eigentlich über die Jahre so ganz gut für uns so eingespielt. Deswegen ergänzen wir uns da auch ganz gut, weil wir da ähnliche Arbeitsweisen haben und auch ähnlich zeitlich flexibel sind.
Okay. Und worüber sprecht ihr dann so? Hat es dann eher, ja, stellt er dir dann den Kader vor, zeigt dir bestimmte Spieler oder, also ist es auf Sportliche beschränkt oder gibt es da auch andere Themen?
Nein, also ich habe mit Ittermann ein sehr offenes Verhältnis. Wir sprechen wirklich über alle möglichen Themen. Es ist schon so, dass Ittermann im Prinzip bei uns auch die Rolle des sportlichen Leiters inne hatte. Das heißt, er sucht die Spieler aus, er scoutet die, spricht mit denen Und den finanziellen Part übernehme ich dann, die Vertragsgestaltung und das Inhaltliche. Aber im Endeffekt versuche ich, die Spieler vertraglich dann einzutüten, die Itamar sich wünscht und die er sich ausgesucht hat. Und wir sind uns dann eigentlich auch immer einig, wenn es zum Beispiel nicht reinpasst vom finanziellen oder auch menschliche Aspekte spielen eine Rolle. Und das sind wir wirklich, also da ticken wir sehr ähnlich und uns fallen auch ähnliche Themen auf, wenn wir mit den potenziellen Spielern sprechen oder was wir anhand von Videos oder so sehen. Und deswegen sind wir da, also es gab noch nie Differenzen, dass er einen wollte, den ich nicht wollte oder umgekehrt. Mhm. Was es manchmal schon gab, war, dass wir halt gesagt haben, damit würden wir unsere finanziellen Grenzen überschreiten und wir wollen das nicht. Und dann waren wir uns aber auch wieder einig, weil wir halt einfach gesund, in einer gesunden Struktur da arbeiten wollen und eben langsam, aber stetig wachsen wollen.
Ja, hast du dann so eine gewisse Frustration auch manchmal feststellen können, wenn er mal einen Spieler nicht bekommen hat, der zu teuer ist?
Nee. Also Itamar ist da wirklich sehr, sehr offen dann auch und sagt, okay, wenn es mit dem nicht klappt, dann suche ich halt einen, der so von den Qualitäten her in eine ähnliche Richtung geht, aber halt vielleicht in unser Preissegment passt. Und er hat da bisher auch immer ein gutes Fingerspitzengefühl gezeigt und hat er dann auch wirklich stetig gute Spieler für uns finden können.
Oder gab es vielleicht auch Situationen, dass er vielleicht damals sich einen Spieler gewünscht hat, der noch nicht finanziell zu stemmen war, aber dann ein paar Jahre später du ihm da den Wunsch erfüllen kannst. Gab es das denn schon?
Ja, das war zum Beispiel bei Maiola so. Den wollten wir eigentlich schon ein Jahr früher, den haben wir dann ein Jahr später halt bekommen. Mhm. Wir müssen ja mal so sehen, wir sind ja nicht nur, dass wir die Gesellschaftsstruktur geändert haben, wir sind ja auch von Gießen nach Hildesheim umgezogen, einfach in die Event-Arena und das heißt, wir haben ja auch einen regionalen Wechsel, sind zwar nur 10 Kilometer, aber immerhin. Und in der Stadt Hildesheim war zu der Zeitpunkt in der Arena oder als Hallensportart einfach Handball die Sportart, die innen war und wir mussten da auch erstmal ankommen, wachsen und viele Sponsoren, die wir jetzt auf der Reise gewonnen haben, die haben wir erstmal zu dem Thema Volleyball bringen müssen. Also das heißt, Volleyball war da, obwohl Gießen eben ja schon 13, 14 Jahre in der zweiten Liga gespielt hat und auch einmal erste Liga eben gespielt hat, war Volleyball nicht so präsent, wie es jetzt aktuell ist. Und was halt dann geholfen hat, war dann schon, dann spielt da ein Maiola oder eben andere Spieler in den anderen Teams und dann fragt der eine, was kostet der oder für was müsste man denn aufbringen, dass so ein Spieler zu uns kommen kann. Und dann ruft man halt einfach mal gewisse Summen auf. Die müssen jetzt nicht unbedingt stimmen. Aber letztendlich geht es ja dann auch darum, dass man halt darauf hinarbeitet und sagt, ja, jetzt greift man es mal an und hat ja dann auch meistens geklappt. Aber es gab auch schon Spieler, wo ich dann irgendwann gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Und dann ist der halt in Berlin gelandet oder woanders, die halt mehr zahlen können.
Okay, spannend. Also gibt es Handball noch in Hildesheim, beziehungsweise welche Liga sind die da am Spielen?
Handball ist in der Zwischenzeit wenn man jetzt mal die letzten 6 Jahre vergleicht, ist dann Handball in die zweite Liga abgestiegen, sind jetzt glaube ich das vierte Jahr in Folge in der dritten Liga, dieses Jahr aber Tabellenführer und wir drücken denen auch die Daumen, dass sie den Aufstieg in die zweite Liga schaffen und wir sind da super Partner in der Arena und uns freut es gegenseitig, also ist auch was, was jetzt die letzten Jahre gewachsen ist, die Footballer, die Invaders sind in die erste Liga wieder aufgestiegen, Fußball ist in der Oberliga gerade dran, am Sprung in die Regionalliga und wir arbeiten da nicht nur im Management, sondern auch in den einzelnen Mannschaften zusammen, besuchen gegenseitig die Spieltage, machen gemeinsam Events und es ist sehr gut und wir arbeiten eben zusammen, nicht gegeneinander. Natürlich gibt es bei den Sponsoren auch Überschneidungen oder halt auch, dass einer sagt, nee, ich mache jetzt schon was im Handball, deswegen kann ich was nicht bei euch machen oder so. Mhm. Aber es gehört dazu und wir versuchen gemeinsam eben die Stadt so in den Fokus Sportstadt zu rücken und da in den Punkten, wo wir zusammenarbeiten können, eben noch enger zusammenzuarbeiten.
Okay, interessant. Es ist ja eigentlich auch nicht die Regel. Also die Regel ist ja eher, dass man sich als Konkurrenz betrachtet. Wie habt ihr das dann geschafft, da zusammenzuarbeiten? Seid ihr da auf die Handballer zugegangen oder vielleicht auch andersrum, weil ihr ja quasi diejenigen gewesen seid, die dann so ein bisschen den Markt auch für euch beansprucht? Wie war das?
Also die Zusammenarbeit unter den Sportlern ist sowieso so. Also die Spieler an sich, die gehen ja auch mal abends was trinken, lernen sich so kennen. Man sieht sich auch in der Halle. Management, muss man ganz klar sagen, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Ich bin auch jetzt mit Helios bei vielen der genannten Mannschaften der medizinische Partner, sodass wir sowieso Berührungspunkte auf anderen Ebenen auch haben. Und eins muss ich auch mal ganz deutlich sagen, ich halte immer nichts davon, wenn man sich, also man ist im Prinzip vielleicht Konkurrent um finanzielle Mittel, die sind ja endlich in einer Region. Sportlich sind wir keine Konkurrenten, weil wir alle andere Sportarten machen. Ich finde auch, wir sind keine Konkurrenten bei dem Thema Zuschauer, weil ich kann ja keinen zwingen, nur weil ich jetzt Volleyball anbiete, zu sagen, geh nicht mehr zum Fußball, komm zum Volleyball. Bei den Sponsoren ist es genau gleich. Also immer diese Ängste, oh, ich habe den und den im VIP-Bereich gesehen und der will mir meine Sponsoren abgrasen, davon halte ich gar nichts, weil ein Geschäftsführer einer Firma, der wird sich jetzt nicht von mir belatschern lassen, wenn er davon überzeugt ist, weiterhin bei den Handballern zu sponsern. Ich kann den ansprechen und sagen, wie schaut's aus, möchtest du bei uns was machen? Wenn er nein sagt, sagt er nein. Deswegen, das sind alles für mich unnötige Ängste, die da teilweise geschoren werden, manchmal auch von den lokalen Medien aufgegriffen, so dass jetzt sind die Grizzlies auch noch da und nehmen ein Stück vom Kuchen weg, so ungefähr. Im Gegenteil, ich hab eigentlich gesehen, dass jetzt durch unsere Präsenz auch andere Sponsoren, die bislang nie was gemacht haben, mit ins Boot gekommen sind. Und dann wiederum durch gemeinsame Ticketaktionen, dass wir mal was mit den Handballern machen, mal was mit den Fußballern, eben auch der Fokus geöffnet wird, vielleicht für andere Bereiche und andere Sportarten. Und das ist eigentlich das Schöne, weil am Ende profitieren dann alle davon.
Ja, cool. Können sich wahrscheinlich auch andere Vereine und Sportarten eine Scheibe von abschneiden. Stichwort Sponsorengespräche oder Akquise. Wie sehr bist du denn da irgendwie involviert? Wie arbeitest du da? Arbeitest du deine Liste ab mit Telefonnummern oder E-Mail-Adressen oder suchst du immer das persönliche Gespräch? Wie läuft das ab bei euch?
Naja, einmal gibt es natürlich die gewachsene Sponsorenstruktur, die wir übernommen haben, damals, als wir die Quizzes gegründet haben. Und dann geht jetzt schon vieles über den persönlichen Kontakt. Also wir haben jetzt mit Konrad Nawe, der bei uns auch Prokurist ist in der GmbH und auch Gesellschafter, der hat viele Netzwerke, die wir halt bedienen. Wir haben jetzt über einen Sponsor von uns, den wir auch über die Jahre neu gewonnen haben, der uns jetzt hilft mit Kontakten und die Türen öffnet sozusagen. Aber wir machen das immer über persönliche Gespräche. Und ich bin auch in verschiedenen Unternehmernetzwerken hier im Vorstand in Hildesheim aktiv und kommen natürlich dann auch in Kontakt mit den Menschen.
Mhm. Und ich nehme an, nach der Saison konntet ihr auch euren Etat steigern. Ist das richtig?
Also wir sind gerade dabei, jetzt alles sozusagen abzuarbeiten. Wir haben gerade die Spiele wie Lüneburg oder jetzt auch 2-3 von den Heimspiel Friedrichshafen viele potenzielle neue interessierte Sponsoren im VIP-Bereich mal eingeladen oder in die Halle und da führen wir jetzt erste Gespräche. Bis zum 15. Mai müssen wir ja die Lizenzunterlagen bei der Liga abgeben. Mhm. Und da gilt es jetzt erstmal mit den Bestandssponsoren zu verlängern oder da, wo halt Verträge auslaufen, zu sprechen. Und die Neuakquisen, die gehen wir jetzt im nächsten Step an. Aber ich gehe davon aus, dass man schon sagen kann, dass wir den Etat steigern werden, also weiter steigern werden. Wir haben es ja auch von der letzten auf diese Saison geschafft, den Etat zu steigern. Wir sind da auf einem weiterhin sehr guten Weg und natürlich auch durch die Erfolge jetzt dahingehend so ein bisschen gepusht, dass auch die Spiele nochmal mehr verkauft wurden oder besucht wurden, was ja dem Etat auch zugute kommt.
Mhm. Der Andreas Balburg hatte damals von der Lüneburg erzählt, dass sie erstmals die Millionen erreicht haben. Max Hauser hat jetzt auch erzählt in einem Interview, dass bei Herrsching da auch erstmals die Millionen vom Etat geknackt werden. Wie ist es bei euch? Habt ihr die schon erreicht oder noch auf dem Weg dahin?
Also wir hatten dieses Jahr auch ein Etat von knapp 1 Million und wir werden den die Million auch wieder schaffen und vielleicht uns so Richtung 1,1, 1,2 Millionen einpinnen.
Ah ja, schön. Dann würde mich interessieren, wann hast du eigentlich am meisten Arbeit mit den Grizzlies? Ist das so eher während der Saison, wenn da quasi alles läuft oder eher dazwischen, weil da die Sponsoren irgendwie, weil du da viele Gespräche hast, wann kommt am meisten Arbeit auf dich zu?
Das sind eigentlich so zwei Intervalle, einmal so gegen Ende der Saison, wenn man schon mal vorfühlt bei den Sponsoren, ob sie, also wie die Tendenz ist, ob sie dabei bleiben, dass man sich mal trifft. Mhm. Und wenn dann natürlich die Spielerverträge am Auslaufen sind, dass man so, ja, sagen wir mal so Anfang März bis Mai, dass man halt eben Spielerverträge eintütet und parallel schon die ersten Sponsorentermine. Also ich würde sagen, ich habe jetzt zwischen März und Juni mehr zu tun als während der Saison. Da macht es Vanessa, Verena und alle, die bei uns sonst noch so im Team, Aufbauteam und so weiter, die Spielplanung und alles. Da sind halt die einzelnen Spieltage dann, sag ich mal, dahingehend anstrengend, will ich nicht sagen, aber arbeitsintensiv, wenn es an Spieltag selbst im VIP-Bereich sich um die Sponsoren kümmern, Gespräche führen, Träume etwas senken und so weiter, wenn dann alle schon von Meisterschaften sprechen und so weiter. Aber es ist ja, sag ich mal, schöner Stress, das macht Spaß. Die strategische Arbeit ist eben ja zwischen März und Juni.
Alles klar. Ja, blicken wir doch mal auf eure Saison zurück, auch sportlich. Ihr seid ja ganz knapp im Halbfinale gescheitert am Vizemeister jetzt Friedrichshafen. Wie bitter war das? War das bitterer als die Pokal-Halbfinale-Niederlage oder gibt sich beides nichts?
Es war anders bitter. Die Pokal, über die wollte ich eigentlich gar nicht mehr sprechen, aber lässt sich auch nicht vermeiden. Das war also Pokal-Halbfinale war, fand ich, extrem bitter, weil wir aus meiner Sicht als Favorit in das Spiel reingegangen sind, zumindest jetzt erstmal von der Tabellensituation. Wir hatten ein Heimspiel, die Halle war im Prinzip ausverkauft und Herrsching war einfach so stark an dem Tag, haben uns da ja wirklich 3-0 aus der Halle gefegt, wir haben überhaupt kein Land gesehen, haben zu Recht gewonnen und an dem Tag war das auch das einzige Spiel in der gesamten Saison, wo man sagen muss, mehr als ein Spieler hatte nicht die Normalform. Und eigentlich waren es fast alle an dem Tag. Und im Endeffekt hat bei Herrsching scheinbar alles gepasst, bei uns hat gar nichts gepasst und deswegen waren sie dann auch zu Recht im Finale. Allerdings, rückblickend betrachtet, muss man sagen, diese Niederlage hat mit dem Team und auch mit dem Umfeld schon was gemacht. Wir haben alle zusammen erkannt, vor allem die Spieler auch, dass man eben in der Liga, selbst wenn man irgendwie vorne in der Tabelle ist, jetzt nicht mal so eben irgendwie jeden mitnimmt, der mal hinten in der Tabelle steht, sondern jeder kann Volleyball spielen und ja, in der Tagesform kann halt jeder jeden auch mal irgendwie schlagen und das hat dann schon dazu geführt und danach haben wir gegen Friedrichshafen zu Hause gewonnen, wir haben gegen Berlin zu Hause, Lüneburg, wir sind die einzige Mannschaft, die eigentlich alle zu Hause geschlagen haben von den vorderen Tabellenplätzen, Düren und das führe ich schon auf diese Niederlage im Pokal-Halbfinale zurück. Und wir haben viele enge Sätze gewonnen. Also es hat mannschaftlich, in der Mannschaft hat es gestimmt. Das Halbfinale war dahingehend bitter, dass die Serie ja irgendwie immer so aufgebaut war. Die Heimspiele, bis auf das eine Heimspiel, werden alle irgendwie dann doch irgendwie deutlich gewonnen. Und gerade dann halt, wo man dachte, jetzt ist wieder so ein echtes Finale, wieder vor ausverkauftem Haus, haben wir dann knapp verloren. Wobei man auch sagen muss, es war ja so eine ähnlich verrückte Serie, fand ich jetzt, wie dann am Ende im Finale. Wir gewinnen zu Hause das erste Spiel, fahren nach Friedrichshafen, führen im ersten Satz in Friedrichshafen 14-8 und dann auf einmal wie Stecker gezogen, verlieren wir dieses Spiel noch. Ich glaube, wenn wir den ersten Satz da gewinnen, dann geht es auch alles ganz anders aus, weil die dann auch nervös werden. Aber war halt nicht so und dann auch im letzten Spiel, dann haben wir ja auch den ersten Satz gewonnen. Zweiten Satz, 24-22, können das Ding nicht nach Hause bringen. Würde ich sagen, hat bei 25-24 die erste Führung, gewinnt den Satz und dann das Spiel. Und das hat auch gezeigt, welche Moral Friedrichshafen da echt an den Tag gelegt hat. Ich habe so das Gefühl gehabt, wir haben sie über die Serie nochmal aufgebaut und stark gemacht fürs Finale. Mhm. Wir haben ja dann auch echt im Finale eine tolle Leistung nochmal abgeliefert. Am Ende waren die Berliner vielleicht ein Stück weit souveräner und haben dann halt auch gewonnen.
Hättest du dann eher Friedrichshafen die Meisterschaft gegönnt, damit du sagen kannst, ja, wir haben immerhin gegen den Meister im Halbfinale verloren?
Also ich habe jetzt beiden Finalisten die Meisterschaft gegönnt. Hätte man vielleicht so auslegen können. So können wir sagen, wir haben Berlin auch 3-0 im Heimspiel geschlagen.
Also ja, stimmt.
Auch am Ende hat jeder jetzt verdient, der da gewonnen hat. Das war ja keine leichte Serie für Berlin. Also ich muss jetzt zugeben, dass ich schon gedacht hätte, dass Berlin das souveräner oder halt in weniger Spielen macht. Aber am Ende des Tages zeigt es, glaube ich, auch, dass die Liga jetzt eben über die letzten 2 Jahre deutlich enger zusammengerutscht ist. Mhm. Was ja auch gut für den Sport ist. War eine spannende Serie, die hat lange gedauert und bis zum Schluss war offen, wer gewinnt, ja auch bei den Frauen. Und das ist ja genau das, was wir wollen und dass es eben nicht so deutlich dann ist, wie vielleicht jetzt in den letzten 12, 13 Jahren.
Ja, jetzt wart ihr aber dann doch, finde ich, fast ein Stück souveräner als sowas wie Düren oder Herrsching, Lüneburg vielleicht ähnlich. Was habt ihr dieses Jahr anders gemacht? Sind das einfach nur die Spieler, die dann irgendwie besser performen oder vielleicht auch drumherum irgendwelchen Stellschrauben gearbeitet, dass es direkt so gut läuft?
Ich glaube, dass wir, also im Umfeld sind wir wirklich über die letzten Jahre schon auf einem hohen Niveau. Da kann man jetzt, also was die Spieltagsorganisation an sich jetzt angeht, können wir eigentlich nicht mehr recht viel besser machen mit den Strukturen, die wir haben und mit dem Umfeld. Mhm. Es ist am Ende schon die Mannschaft. Und das wird auch nächste Saison so sein. Die Mannschaft aus Düren, Herrsching, Lüneburg, mir, Berlin, Friedrichshafen, die besser startet, die besser zusammenwächst. Es gibt ja immer die Fluktuation in den Teams. Und da werden auch schon die ersten Spiele entscheiden, wer da besser reinkommt. Die werden eben vorne mit dabei sein. Und dann entscheidet jedes einzelne Spiel, ob du dann halt vielleicht Vierter oder Sechster in der Hauptrunde wirst. Es bleibt spannend. Und das ist ja auch das, was den Reiz irgendwie so ausmacht, dass man jetzt ja, über die paar Jahre Aufbauarbeit sich zumindest schon mal in den Plätzen, sagen wir mal, 2 bis 4 oder 2 bis 5 irgendwo festgesetzt hat. Daran arbeiten wir, dass wir das weiter wieder bestätigen können. Das wollen wir auch im nächsten Jahr schaffen und perspektivisch wollen wir schon mal auch was Zählbares in der Hand halten.
Im Kader habt ihr schon einige Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Viele bleiben halt auch, Jory Mantha zum Beispiel oder Hauke Wagner hat jetzt auch nochmal verlängert um ein Jahr. Wie wichtig ist so ein Hauke Wagner eigentlich für euch?
Hauke Wagner ist für uns enorm wichtig. Er ist der Dino der Grizzlies und auch der Volleyball-Bundesliga. Und er ist menschlich top, er kommt aus der Region, er ist gefestigt, er kennt die Strukturen. Er ist der Vermittler, wenn es mal Themen gibt. Spielerisch natürlich auch immer noch auf der Höhe. Also ich würde schon sagen, dass wenige Mannschaften so einen guten zweiten Diagonalspieler oder halt ein Diagonal-Duo hatten, wie wir dieses Jahr. Natürlich haben sich die Spielanteile verschieben sich von Jahr zu Jahr, aber Hauke war jetzt zuletzt immer super, wenn er gewusst hat, er muss nicht die Hauptlast tragen, sondern er kann der Mannschaft eben punktuell helfen. Mhm. Und das ist eigentlich die ideale Besetzung für uns und von daher war das jetzt ein kurzes Handshake-Gespräch mit Hauke, wie die Jahre davor auch, dass er nochmal ein Jahr weitermacht. Und ich freue mich, dass er das eben auch unter dem Spagat Beruf und jetzt mittlerweile 2 Kinder auch so gut hinkriegt. Und der ist immer einer, der von der Einstellung her, der vorangeht, Top-Profi ist immer da, ist so gut wie nie krank oder hat irgendwelche Ausreden, dass er nicht ins Training kommt. Und das ist auch hat eine enorme Vorbildfunktion, auch für die jüngeren Spieler.
Mhm. Habt ihr da schon Ideen, ihn irgendwie vielleicht auch nach seiner Karriere einzubinden in den Verein oder vielleicht auch Management, wie auch immer?
Also aktuell haben wir darüber jetzt so noch nicht gesprochen. Das wird sicherlich ein Thema werden, weil wir davon ausgehen, oder Hauke davon auch ausgeht, dass er vielleicht nochmal 1-2 Jahre jetzt eben spielerisch dann macht und dann befassen wir uns damit, wenn es dann soweit ist.
Okay. Ja, dann ist eine Personalie noch spannend, beziehungsweise vielleicht schon wieder ad acta. Tim Peter war dir ja interessiert, der noch sich entschieden hat oder mittlerweile vielleicht schon entschieden hat, ob er nach Frankreich geht oder zu euch. Kannst du da schon Vollzug melden, wie es da aussieht?
Es war eine Zeitungsende der lokalen Berichterstattung. Das hat so in der Form nicht gestimmt. Und ich weiß auch nicht, ob die Äußerungen von Tim Peter so auch gefallen waren. Ich war da jetzt nicht mit dabei. Es ist schon so, dass wir uns im letzten Jahr und auch jetzt, sag ich mal, weit vor dieser angeblichen Aussage immer wieder mal interessiert haben. Aber es gab keine konkreten Vertragsgespräche für die kommende Saison, weil meiner Kenntnis nach war der Spieler auch gar nicht am Markt.
Ah ja, gut, dann wird er wohl nach Frankreich gehen, wie es sich anhört. Mitchai würde mich noch interessieren. Da seid ihr wahrscheinlich auch interessiert, ihn zu halten, der ja auch eine überragende Saison gespielt hat. Wie wahrscheinlich ist es, dass er bleibt?
Also das ist sehr wahrscheinlich, weil er für die kommende Saison einen Vertrag hat.
Ach, okay, war mir auch nicht bekannt. Ja gut, dann danke dir dafür. Dann würde mich noch interessieren, Da ist jetzt auch so knapp vor gegen Friedrichshafen. Habt ihr da schon irgendwelche Lehren daraus gezogen, was ihr vielleicht anders machen werdet nächste Saison?
Besser wäre es, wir würden den Satzball bei 24-22 ganz verwandeln. Letztendlich sind es wirklich Nuancen, die da entscheiden. Und wir werden weiterhin schauen, dass wir ein Team an den Start bekommen, was einen sehr guten Aufschlag hat. Wir werden uns ja auf der Zuspielposition verändern müssen. Das ist natürlich eine große Herausforderung für uns. Wir leben von dem Variantenspiel über die Mitte. Wir haben gute Mittelblocker, die auch einzusetzen sind. Das wird nochmal für uns eine große Herausforderung. Am Ende des Tages gilt es eben, einen guten Zuspieler zu bekommen. Und dann werden wir auch auf ähnlichem Niveau spielen können. Und dann bleibt es dabei, dass die Tagesform bei den Gegnern einfach entscheidet. Ja.
Okay. Dann würde mich interessieren, dass Champions League ja wahrscheinlich ihr oder ja qualifiziert seid oder Lüneburg. Wer entscheidet denn eigentlich, wer jetzt in der Champions League antritt? Beziehungsweise wie ist da der Stand?
Also am Ende kommt es darauf an, eben wie viele Startplätze die Volleyball-Bundesliga hat. Das ist ja jetzt vor kurzem veröffentlicht worden, dass wir da 5 internationale Startplätze haben. Hm. In der Champions League sind es 2. Wir waren jetzt in der Liga so verblieben, dass wenn die Saison vorbei ist und alle Statuten da auf, sag ich mal, europäischer Ebene klar sind, wer ist spielberechtigt, wer ist nicht spielberechtigt, spielen Russen ja, nein, sind irgendwelche deutschen Clubs startberechtigt oder eben nicht startberechtigt, weil gesperrt oder sonst irgendwas, dann würden die sich bei uns melden. Wir sind quasi auf Abruf und versuchen uns jetzt darauf vorzubereiten, für den Fall, dass wir starten könnten sportlich, dass wir es dann auch, dass wir dann auch starten.
Okay, also muss die Liga das quasi entscheiden, wen sie melden?
Also ja, genau. Also dadurch, dass wir in der Vorrunde auf Platz 2 waren, im Finale 2 Mannschaften sind, wo jetzt vielleicht nicht alle starten dürfen, ist es wohl so, dass wir voraussichtlich spielen können. Und okay. Bei Lüneburg hängt es, glaube ich, davon ab, ob jetzt Russland startet oder nicht. Und also ich bin immer so aufgestellt, wenn ich jetzt konkret gefragt werde von der Liga, startet ihr, dass ich mich dann damit befasse. Wir bereiten uns jetzt schon natürlich vor, dass wir schon prüfen, ist unsere Halle geeignet. Ich unterhalte mich mit Lüneburg und Berlin. Was muss man da so an Etat zusätzlich einplanen, dass wir da jetzt nicht komplett unvorbereitet reingehen. Aber offiziell befasse ich mich damit, wenn wir auch offiziell gefragt werden. Das ist immer so viel wenn, dann und dann macht man alle wuschig und das ist auch nicht okay. Aber ich habe mich da mit Itama und auch mit unseren Gesellschaftern dahingehend eine Chance haben, die sportlich zu spielen, dass wir auch versuchen wollen, das umzusetzen, ohne jetzt in eine finanzielle Schieflage geraten zu können.
Okay, aber ein Satz war spannend. Es wird nach der Hauptrunde quasi entschieden, wer Champions League tauglich ist und nicht nach diesen Playoffs, wer dann wie weit im Halbfinale kommt, weil es war an mir noch nicht so klar und stand auch gefühlt irgendwo nirgends.
Ich hoffe jetzt auch, dass ich da nicht falsch liege, aber zumindest war es damals so, dass als um das Thema Challenge Cup ging und da war ja gab es die Zwischenrunde, da waren wir in der Hauptrunde vor Herrsching und es war dann der Grund, warum wir starten konnten und Herrsching nicht. Mhm. Aber ich bin auch in solchen Statuten und Formalitäten auch nicht immer so der sattelfesteste, aber ich gehe jetzt mal davon aus, also die Liga hat uns ja auch schon mal sanft gefragt, wir sollen uns mit dem Thema beschäftigen, dass da schon irgendwo was dran ist.
Okay. Jetzt ist ja auch bekannt, dass Friedrichshafen da Probleme hat, Champions League zu spielen, dadurch, dass die Halle nicht geeignet ist. Ich glaube, sie hat zu wenig Zuschauerkapazitäten. Das ist bei euch aber, also grob, wird es theoretisch passen.
Ja.
Perfekt. Dann, kann man sich natürlich dann hoffentlich freuen, dass ihr da antretet und da auch ein paar Punkte mitnehmt. Und ja, ist natürlich auch schön, da internationale Top-Teams auch mal zu Gast zu haben. Dann würde mich interessieren, ihr habt ja diese Saison auch, als ihr international gespielt habt, auch die Spiele, glaube ich, sogar selbst übertragen. Habt ihr da, also wie läuft das? Hat man da die Übertragungsrechte da irgendwie für was bezahlt, dass man das übertragen darf? Oder wie ist das genau abgelaufen?
Nee, wir haben das halt angeboten in Abstimmung mit unserem, also mit Dein und mit Spontent. Und es war sozusagen eine Eigenleistung von unserem Verein. Wir haben ein super Medienteam und die haben da echt tolle Arbeit geleistet, seitdem das alles gestreamt wird und haben halt gesagt, wir wollen es anbieten, ja.
Okay, ja, das wäre nicht schlecht, wenn das auch andere Vereine mal so machen würden. Dann würde mich interessieren, ihr seid ja auch im Beachvolleyball mehr oder weniger aktiv mit Anna Grüne. Welche Überlegungen oder Ziele habt, also was verfolgt ihr genau damit, wenn ihr da im Beachvolleyball auch bestimmte Spieler oder Spielerinnen ausstattet oder wie auch immer?
Gut, bei Annalena ist es jetzt so gekommen, weil sie ja auch aus Gießen kommt. Sie ist ja in Gießen groß geworden, hat ihre volleyballerische Karriere dort gestartet und deswegen freuen wir uns, dass sie eben so für die Grizzlies an den Start geht. Wir unterstützen sie da, wo wir können, aber wir haben jetzt nicht auf der Agenda jetzt noch mehrere oder weitere Spielerinnen oder Spieler da in dem Bereich zumindest aktuell zu fördern. Der Schwerpunkt liegt schon im Hallenvolleyball, dass wir da eher unser Konzept mit unserer zweiten Mannschaft und den Jugendteams verstärken und ausbauen. Mhm. Und das war jetzt eher über diese regionale Komponente, dass sie eine Spielerin von uns ist und jetzt eben international an den Start geht.
Okay. Ja, wie wichtig oder wie sehr ist denn der Fokus auch auf diesem Unterbau mit der ganzen Jugend? Was macht ihr da alles damit oder welches Ziel verfolgt ihr? Wollt ihr da auch irgendwann Profis raus generieren oder ja, wie wichtig ist das euch, sage ich mal?
Ja, das hat jetzt auch endlich Fahrt aufgenommen, kann man sagen. Damit Andy Klim, einen Partner in der zweiten Mannschaft oder im Verein, der das ganz stark auch unterstützt. Dadurch ist die zweite Mannschaft ja auch dieses Jahr in der vergangenen Saison in der zweiten Liga an den Start gegangen. Das Konzept ist ganz klar, dass wir versuchen wollen, eigene Jugendspieler heranzuführen, quasi die Hauke Wagners der Zukunft. Und wir wollen, natürlich werden wir immer auch den internationalen und nationalen Markt im Auge behalten, aber wir wollen schon auch lokale Spieler im Rahmen der Möglichkeiten in die erste Liga integrieren. Es wird jetzt nicht jedes Jahr 5 Spieler sein, aber wenn alle 2 Jahre 1-2 Spieler den Sprung schaffen, wäre das toll. Und man hat ja gesehen, dass mit den jungen Talenten, die wir in die zweite Mannschaft locken konnten, auch mit dem Hintergrund, sie können in der ersten Mannschaft aushelfen, trainieren und halt auch im Umfeld der Grizzlies teilnehmen, dass wir da viele interessante Spieler nach Gießen holen konnten. Und die haben ja mit Platz 4 im ersten Jahr auch einen super Job hingelegt, die Klasse frühzeitig gehalten, sodass man auch früh in die Planung da einsteigen konnte. Und die weitere Komponente oder die weitere Idee ist, dass halt auch die Mannschaften unter der zweiten Liga mit jungen Spielern aufgefüllt werden, dass man Regionalliga, Oberliga hat und eine gewisse Durchlässigkeit nach oben, dass junge Talente halt frühzeitig gefördert werden können und Spielanteile bekommen und punktuell in der ersten Mannschaft aushelfen. Wir haben ja auch so einen erweiterten Kader mit 4 Spielern, die schon unter Vertrag bei den Grizzlies stehen, die auch wir haben so einen Fördertrainer sozusagen mit Antti Poikela, dem ehemaligen Spieler, der dann auch zusätzliche Trainingseinheiten die Spieler anbietet und punktuell helfen die Spieler eben, so wie Paul Klim oder andere Spieler eben punktuell bei unseren Spielen aus und zu dem Training dabei.
Ja, eure zweite Mannschaft, eure sogenannte Super-Zweite, war jetzt auch, ich glaube, erstmals in der zweiten Bundesliga dann da aktiv und gleich ja ziemlich weit vorne auch beschäftigt. Also bist du da involviert, sage ich mal, in den Kader? Musst du da auch Spieler akquirieren, dass die auch in der zweiten Liga spielen oder ist das outgesourced, sag ich mal?
Weil das macht alles eben der TSV Gießen, okay, mit Andy Klim als sportlichen Leiter. Wir sind da, gerade mit Andy Klim bin ich da sehr eng im Austausch. Wir stimmen uns ab, welche Spieler vielleicht auch Potenzial haben, in 1-2 Jahren mal in der ersten Liga zu spielen. Und auch Itamar ist da sehr involviert mit dem Trainerteam. Und das läuft sehr gut dieses Jahr. Oder seit 1-2 Jahren läuft es sehr gut, dass eben die Trainer und auch ich mit dem sportlichen Leiter dann guten Kontakt habe. Und ich denke, da kann man was Gutes für die Zukunft entwickeln.
Hast du da schon wen konkret im Auge, der für die erste Mannschaft vielleicht in Frage kommen würde?
Aktuell nicht, aber es gibt jetzt auch vielleicht die eine oder andere Neuverpflichtung dann für die Super Zweite, die demnächst bekannt gegeben wird, wo man sagt, da kann vielleicht noch was draus werden, ja.
Ah ja, okay, dann.
Aber ich meine jetzt unsere 4 Spieler, die wir da in dem erweiterten Kader ja schon seit 2 Jahren auch fördern. Wir haben ja auch die Spieler gesehen, die dieses Jahr jetzt schon ausgeholfen haben. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten 2 Jahren mindestens 1-2 Spieler den Sprung in die erste Liga da schaffen können. Sofern sie das auch wollen, das ist ja auch immer die Frage, wie entwickeln sich ihre privaten und beruflichen Perspektiven. Dann ist der eine vielleicht schon im Studium fertig, fängt irgendwo anders an zu arbeiten. Das muss man mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall gewollt und auch ein Ziel von uns.
Mhm. Ja, spannend. Dann ist mir noch etwas aufgefallen, beziehungsweise war dann etwas kurios, sage ich mal, als ihr letztes Mal in der Vorbereitung mit den Berlinern trainiert habt. Das habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen, dass da zwei Mannschaften sich fit machen für die neue Saison. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Habt ihr da so einen engen Draht, dass ihr, ja, wie ist das zustande gekommen?
Ich würde schon sagen, dass wir auch gerade zu den Berlinern einen freundschaftlichen Draht da haben in vielen Bereichen, sowohl Management als auch die Trainer untereinander. Die Situation ist so entstanden, dass sowohl Itawa mit der Nationalmannschaft als auch Cedric Ennard damals als Cheftrainer eben mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Und dann haben sich die Trainer abgestimmt, ob man nicht, und auch natürlich einzelne Spieler von unseren Mannschaften waren mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs. Und dann haben wir eben aus der Not eine Tugend gemacht und gefragt, ob man nicht gegenseitig mal eine Woche hier, mal eine Woche da eben die Teams zusammenwirft, um eine kompakte Einheit zu haben, dass sich auch Training lohnt. Und ja, zeigt ja auch, dass wir uns auch in dem Bereich sportlich gesehen Namen so langsam gemacht haben, dass man uns das zutraut, ein hochklassiges Training mit so einem Team. Wir haben uns da auch geehrt gefühlt. Es freut uns auch. Es war jetzt auch schon das zweite Jahr, dass wir sowas gemacht haben. So wie jetzt in der Form, wirklich zwei komplette Wochen noch nicht. Aber wir versuchen schon zu allen Teams ein freundschaftliches Verhältnis dazu führen, weil wir sind Konkurrenten in der Saison auf dem Spielfeld, aber so an sich ist ja Volleyball schon ein freundschaftlicher Sport. Also es gibt ja diese Rivalitäten wie im Fußball, in einzelnen Mannschaften, ja Gott sei Dank im Volleyball überhaupt nicht.
Ja, habt ihr da auch vielleicht trotzdem so ein Risiko gesehen, dass da eure Spieler irgendwie explizit gescoutet werden, wie jemand schlägt oder sowas? Oder stand das gar nicht zur Debatte?
Nee, ich habe da keine Sekunde dran gedacht. Ich würde jetzt mal sagen, Itamar auch nicht. Und mein Gott, ich denke mal, die Spieler, also die jeweiligen Trainerteams kennen die Spieler sowieso. Man scoutet sich da eh. Und ich glaube, das wäre auch noch viel zu früh in der Saison, aber. Ja, und selbst wenn es so gewesen wäre. Also später scoutet man sich ja eh.
Ja.
Da stand wirklich im Vordergrund, dass sich beide Teams gegenseitig helfen und unterstützen, dass auch die Co-Trainer eben mal der das Training geleitet haben, damit man die fehlenden Cheftrainer kompensiert und aber trotzdem eben ein hochklassiges Training anbieten kann, weil man halt in der Summe dann eben seine 12, 14 Spieler hat und einzeln halt hätten beide Teams das nicht gehabt.
Na gut, haben die Vorteile überwogen quasi.
Auf jeden Fall. Ich sehe da auch keinen einzigen Nachteil.
Mhm. Dann würde mich interessieren, wie habt ihr eine Vision, sage ich mal, bei den Grizzlies? Habt ihr da irgendwie Ideen, Grizzlies 2028, da wollen wir stehen, worauf ihr hinarbeitet? Oder macht ihr das von Jahr zu Jahr? So wie geht ihr da zielgerichtet ran?
Also wir sind mal gestartet mit einer Vision, dass wir aufsteigen wollen innerhalb von 5 Jahren. Das hat dann nach 2 Jahren gestartet. Dann haben wir gesagt, jetzt ist die Phase der Etablierung in der Liga. Ich denke, das haben wir jetzt die letzten Jahre auch gezeigt. Und jetzt befinden wir uns seit letztem Jahr in der Visionsphase, dass wir sagen, wir wollen es im vorderen Viertel festsetzen. Und wenn du jetzt fragst, die Perspektive bis 2028, da würde ich jetzt mal ganz klar sagen, wir wollen bis dahin auch einmal mindestens im Pokalfinale gewesen sein und vielleicht sogar auch im Ligafinale. Wenn alles gut läuft, hat man auch mal einen Titel.
Ja, okay. Nicht schlecht. Wie waren das dann eigentlich da, die Anfänge mit dem Aufstieg in die erste Liga? War das, also wie anstrengend ist es wirklich von der zweiten in die erste Liga aufzusteigen? Das hört man ja immer wieder, dass Vereine sich da weigern quasi, der TuS Mondorf, der jetzt Meister geworden ist, der sportlich sich qualifiziert hat, aber da finanziell irgendwie kein Land anscheinend sieht oder nicht die Ambitionen hat, aufzusteigen. Aber ihr wolltet das unbedingt und was hat dann dazu gehört?
Wir wollten es unbedingt. Wir haben ja dann auch ein Jahr vorher, bevor wir gesagt haben, jetzt ist das Jahr, wo wir den Schritt tun wollen, quasi uns schon unter Erstliga-Bedingungen in der zweiten Liga die Auflagen gemacht, dass wir schon in der großen Arena ab und zu mal gespielt haben, dass wir uns den fremdteamfreien Boden besorgt haben, dass wir geschaut haben, wie viele Helfer brauchen wir. Das heißt, wir haben schon mal ein Jahr lang so eine Art für uns interne Vorlizenzierung gemacht, damit der Sprung eben nicht so groß ist. Mhm. Unterm Strich muss ich sagen, ich finde diese ganze Entwicklung mit ich bin dreimal Meister und gehe nicht hoch absolut bedenklich und halte da gar nichts davon. Finde auch, dass sowas sanktioniert werden soll. Volleyball ist die einzige Sportart, wo die Meister nicht hochgehen, wo man immer sagt, man geht nicht hoch und die Auflagen wären zu hoch. Ich denke, gerade in den letzten zwei Jahren oder gerade im letzten Jahr mit vier Aufsteigern hat auch die Liga gezeigt, im Einklang mit den Mannschaften, dass man Brücken baut, um eben auch Abstriche von einem gewissen Lizenzstatut, sage ich jetzt mal, zu machen, was auch absolut richtig ist. Aber es muss trotzdem für jeden Verein einen roten Faden geben, eine Entwicklungsperspektive, wo man hin will. Und ich finde, man kann nicht immer die Schuld oder man kann gar nicht die Schuld bei irgendeinem Verband suchen, der einfach Regeln festlegt, damit man irgendwas überprüft, sage ich mal, Lizenzierung. Wir wollen ja auch, wenn wir jetzt Spiele übertragen, nicht 10.000 Fremdlinien haben oder der eine macht Bandenwerbung so, der andere macht so. Also ich finde, eine gewisse Standardisierung oder ein gewisses Qualitätsniveau gehört dazu. Den Anspruch müsste jedes Team für sich selber eh schon haben. Und auf der anderen Seite, die Kehrseite der Medaille ist natürlich, uns gelingt es offenbar über Jahre nicht, dass sich das Produkt Erstliga-Volleyball leicht von selber trägt. Man findet keinen Ligasponsor, die Übertragungsrechte sind nicht so, dass man sagt, es kommen enorm Fernsehgelder als Rückfluss. Gegenteil ist der Fall. Und das kann vielleicht ein Unterschied sein zu anderen Sportarten, aber wenn Fußball ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber ich habe es auch seltenst in den letzten Jahren erlebt, dass eine Handballmannschaft oder eine Basketballmannschaft, die in die erste Liga aufsteigen kann, nicht aufsteigt. Vor allem nicht, wenn sie schon zwei oder dreimal Meister waren. Da habe ich eine ganz klare Meinung zu.
Also siehst du es nicht so, dass die Hürden auch wirklich da zu hoch sind für einen Zweitligisten?
Nein. Wenn man sich für sich festlegt und sportliches Ziel hat, man will aufsteigen, dann habe ich das Ziel ja nicht erst, wenn ich zwei Tage vor Saisonende sehe, oh, ich kann Meister werden. Also ich denke mal, das ist in den seltensten Fällen so. Und du bist ja dann auch nicht überraschend schon auf Platz 2 oder 3. Und wenn man sich vorbereitet und mit der Liga im engen Austausch ist, vielleicht auch mal die Kollegen anrufen und fragt, Mensch, wie habt ihr es gemacht? Dann ist es natürlich ein Anhaltspunkt. Jeder muss für sich seinen eigenen Weg finden. Aber immer nur zu schreiben, die Liga hat zu hohe Auflagen und der Sprung ist zu hoch. Also es ist nicht leicht, das stimmt. Auch wir hatten unsere Herausforderung, wenn ich ans erste Jahr denke, dass wir, als wir Spieler suchen wollten, da haben wir zwei Tage vor Trainingsbeginn im August, hatte ich den Kader noch nicht voll, weil einige immer gesagt haben, ja, wer weiß, ob überhaupt erste Liga spielt, ihr habt ja noch gar keine Lizenz bekommen und könnt ihr uns überhaupt bezahlen und solche Sachen. Ja, das ist schwierig und ich glaube, dass man am Anfang auch wahrscheinlich höhere Gehälter zahlt, als man es dann, wenn man etabliert ist, muss, damit man überhaupt Spieler bekommt. Aber wenn man sich damit befasst und für sich einen Masterplan hat, dann ist das ist nichts, was man nicht erreichen kann. Man muss ja auch nicht alle Punkte sofort haben.
Wäre es denn nicht vielleicht auch eine Idee, die Hürden vielleicht in der zweiten Liga auch höher zu setzen, damit da am Ende der Sprung nicht so hoch ist?
Nee, ich glaube einfach, dass die Volleyballer an sich und die Vereine, die eben auch Zweitliga-Volleyball anbieten, die müssen sich einfach mal hinterfragen, was will ich. Im Endeffekt ist es doch so, wenn man sich manche Mannschaften anschaut, dann sind das alles, also es gibt Mannschaften, da spielen dann ehemalige Erstligaspieler, die wollen noch ein bisschen rumdatteln, sage ich jetzt mal provokativ, dann reicht denen halt zweimal die Woche Training und in der zweiten Liga werden sie dann halt trotzdem Meister. Das war jetzt lange Jahre so in Lindow zum Beispiel, wenn ich sehe die gemeinsame Reise. Lindow war damals zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, wir wollen dann hoch, auch ein-, zweimal Meister, alles mit, also nicht alles, aber überwiegend ehemalige Erstligaspieler und jetzt nach 5 Jahre später ziehen wir vielleicht in die Champions League ein und Lindow steigt in die dritte Liga ab. Das heißt, es wird sich langfristig, Grafing war zweimal Meister, spielt glaube ich jetzt dritte Liga und das heißt, da ist dann zwangsläufig irgendwann die Entwicklung eher in die andere Richtung. Wie soll ich das Fans und Zuschauern und auch Spielern vermitteln, wenn ich immer sage, also wenn ich ambitionierte Spieler habe, die hoch wollen, die werden nicht bei einer Mannschaft bleiben, die nach dreimal Meisterschaft sagt, ich gehe nicht hoch, weil irgendwelche Anforderungen zu hoch sind. Und Es stimmt auch ehrlich gesagt einfach auch nicht, weil die Liga ist gesprächsbereit. Wir wollen eine 14er oder 16er Liga und wir haben ja auch mit anderen Aufsteigern jetzt einen Weg gefunden, wie man sich perspektivisch eben einmal infrastrukturell qualitativ steigert, aber dann natürlich auch sportlich irgendwo einen Weg für sich haben muss. Und deswegen kann ich solche Äußerungen nicht nachvollziehen, weil sie einfach auch nicht stimmen. Das sagen nur Vereine, die sich damit nicht ernsthaft befassen, weil es einfach eine tolle Ausrede ist.
Was hältst du denn von einer zweiten Liga Pro, die jetzt die bei den Frauen etabliert wurde? Wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit, da näher die Vereine an die erste Liga zu führen?
Ich wüsste nicht, was da der Unterschied zu einer normalen zweiten Liga sein soll. Wenn ich sage, ich will aufsteigen, dann bin ich halt der Zweitliga, ambitionierte Zweitligist, der Meister steigt auf. Warum man die Schiene über die Pro machen muss, weil offensichtlich gibt es ja nicht genügend Vereine aus Zweite Liga Süd und Nord, die sagen, ich will hoch. Wie soll sich eine Pro speisen? Also aus welchen Teams, wird mir nicht ganz klar. Also soll da dann ein Mondorf und Eltmann spielen, damit sie sagen können, sie waren nochmal Meister und gehen nicht hoch. Also deswegen sehe ich da nicht so wirklich den Effekt. Und ich weiß auch nicht, ob das sich in der Damenliga, ohne dass ich mich da jemals tief eingearbeitet habe, ob das jetzt den gewünschten Effekt gebracht hat, den sie sich vorab überlegt haben. Mhm. Ich kann nur sagen, wenn ein Team ernsthaft aufsteigen will und für sich vor Ort einen Plan hat, dann soll es Kontakt zur Liga aufnehmen und dann kann man überlegen, welche Wege man da geht. Aber so Eintagsfliegen machen halt auch keinen Sinn. Das ist auch Business. Wir reden über Millionen oder fast Millionen Etats. Das sind Kleinunternehmen. Da kann man ja nicht so in den Tag hineinleben und sagen, ja, probieren wir es halt mal ein Jahr, sondern wenn man den Schritt macht, dann muss man für sich auch eine Idee haben, wie kann ich weiterkommen. Und ich verstehe das, das ist eigentlich so Anti-Sport-Einstellung. Wenn ich Bundesliga-Volleyball spielen will, auch in der zweiten Liga, ich trete doch an, um zu gewinnen. Und wenn ich gewinne, dann habe ich den Aufstieg vor Augen. Warum verzichten da ständig irgendwelche Mannschaften? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich würde als Spieler nicht in so einer Mannschaft zwei Jahre hintereinander bleiben wollen, wenn ich sage, ich will hoch. Und ich verstehe auch gar nicht, wenn ich dreimal Meister werde, warum ich als Spieler nicht sage, ey Leute, lass uns doch mal, was fehlt uns denn eigentlich? Ich würde ganz konkret mal eins fragen, in Mondorf, was ist es denn konkret? Ist es jetzt wirklich das Geld? Ist es die Halle? Also was ist es denn konkret? Da finde ich auch, dass der Verband gefordert ist, mal irgendwie jetzt konkret zu hinterfragen. Ich weiß auch nicht, wie man es löst, weil wenn man habe jetzt vorhin so flapsig gesagt, man müsste sanktionieren, ist dann auch schwierig, wenn dann plötzlich drei Spieler vor Schluss Mannschaften anfangen, extra zu verlieren, damit keiner Meister wird. Und dann wird der Viertplatzierte plötzlich Meister, sagt, ich gehe nicht hoch, muss noch Strafe zahlen. Also ist natürlich auch nicht einfach, das war jetzt so salopp dahingesagt. Weiß auch, dass es schwer ist. Die Grundeinstellung beim Volleyball oder gegenüber auch dem Sport muss sich da ein bisschen ändern. Wer erfolgreich ist, geht hoch. Wir haben auch die Diskussion vor Ort gehabt, ja, und dann müssen wir 10 Euro Eintritt zahlen, ist ja viel zu teuer. Beim Fußball zahlst du in der zweiten Liga für einen Stehplatz 35 Euro, das sagt kein Mensch was, da rennt jeder hin. Volleyball ist auch ein hochklassiger Sport. Wir müssen uns da auch anders in der Außendarstellung präsentieren und dann wird auch unser ganzes Produkt lukrativer und dann trägt es sich auch besser. Erfolg muss auch belohnt werden können. Das tut es ja im Moment offensichtlich nicht.
Wäre denn vielleicht eine Aufstiegspflicht was?
Ja, wie gesagt, es ist ja dann ähnlich, wenn dann Mannschaften, obwohl sie besser sind, plötzlich sagen, ich verliere, damit wir eben nicht Erster sind. Ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Es ist echt schwierig. Aber wir müssen uns damit befassen. Sowohl die zweite Liga als auch die erste Liga muss sich damit befassen. Warum gibt es so viele Standorte, die ja immerhin in der zweiten Liga wohl auch spielen, die sich das nicht ernsthaft vorstellen können, in die erste Bundesliga hochzugehen? Und das ist unser Problem. Jetzt muss sich auch lohnen, wenn Mannschaften sagen, sie spielen für Deutschland im internationalen Geschäft. Es kann nicht sein, dass es ein Draufzahlgeschäft ist. Es kann nicht sein, dass wir eben, jetzt haben wir mit deinem Medienpartner, der unsere Spiele auch streamt, da ist man auch, das ist auch super, das ist in einer guten Qualität, da ist man auch sichtbar. Aber wir müssen auch die internationalen Spiele sichtbar machen für unsere Fans. Wir müssen dauerhaft präsent sein. Dann wird es auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft haben, weil wir dann auch deutsche Spieler, vielleicht Nationalspieler in Deutschland halten können. Wir müssen die nicht nach Polen, Frankreich und sonst wo, dann wird die Liga insgesamt stärker einfach und dann profitieren alle davon.
Ja, sind da vielleicht auch ein bisschen Vereine schuld, wie Eltmann oder Neuwied, die dann mitten in der Saison irgendwie Insolvenz anmelden? Ist das vielleicht zu abschreckend für die Zweitligisten?
Kann sein, ich will da niemanden eine Schuld in die Schuhe schieben. Ich will einfach nur dafür werben, dass nicht ein Verband irgendwelche Regeln auflegt, sondern im Endeffekt sind es die normalen Spielregeln, die es gibt im Rahmen der Lizenzierung, die man für jedes Unternehmen, also jedes Unternehmen auf der Welt muss ja für sich einen Wirtschaftsplan haben, ein Budget, was ich einhalten muss. Und wenn man das sauber und ehrlich macht, dann habe ich doch auch kein Problem, irgendwelche Zahlen gegenüber der Liga zu zeigen und die dann auch einzuhalten. Wenn ich über mein Budget liege, weil ich vielleicht zu schnell erfolgreich sein will, dann passieren eben Insolvenzen und dann hat man halt irgendwo ein Thema. Und dann verspielst du natürlich auch Kredit bei den Sponsoren, bei den Fans und dann ist es ein Teufelskreis.
Ja, und hinterlässt schlimmstenfalls dann nur verbrannte Erde und dann ist auch Jahrzehnte da nichts mehr zu machen.
Ja.
Bist du denn irgendwie involviert so in die Liga-Entwicklung oder so Entscheidungen, was so diese Paketaufstiege letztes Jahr betraf, da die vier Neuaufsteiger, damit hochzuziehen? Werden da die Vereine gefragt, was sie davon halten oder macht die Liga das irgendwie, weil sie einfach denkt, dass es jetzt Sinn macht und entscheidet das?
Nee, wir sind über den Arbeitskreis Volleyball, den es ja gibt, Erste Liga Männer, der regelmäßig tagt, sind wir alle direkt und indirekt, sag ich mal, an der Entwicklung schon mit beteiligt. Besprechen da auch einzelne Themen. In dem Rahmen wurde zum Beispiel das Konzept oder Projekt mit dem Liga Cup geboren. Wir haben auch damals mal vor 3-4 Jahren gesagt, wenn wir diese eine 12er Liga oder 14er Liga, die wir anstreben, sollte man vielleicht doch gucken, ob man im Rahmen des Masterplans gewisse Punkte, die man halt, also dass man jetzt nicht sagt, es sind 10 Punkte gefordert und nur wenn du alle 10 erreichst, darfst du hoch, sondern vielleicht sagt man auch, keine Ahnung, die LED-Bande reicht halt erst im 3. Jahr oder so, dass man halt wirklich anderen Mannschaften auch Brücken baut, hochzugehen. Und man sieht da jetzt mit Freiburg, Karlsruhe, das waren ja wirklich eine Bereicherung für die Liga, die Hallen waren voll, die Stimmung war da geil, spielerisch konnten sie auch mithalten, auch Bitterfeld gleich im 1. Jahr in die Playoffs, Dachau ist wieder zurück, Traditionsstandort. Und da sind ja jetzt auch wirklich lokale Persönlichkeiten am Werk, die auch Lust haben und Ideen haben, den Standort zu entwickeln. Und genau so muss es sein. Und es gibt ja schon wieder auch 2-3 andere Kandidaten, die Interesse haben, vielleicht perspektivisch wieder hochzugehen. Und das ist halt gesund. Dann hat die Liga auch eine gesunde Struktur. Dann hast du irgendwie 3-4 Mannschaften, die um den Titel vorne kämpfen. Du hast ein gesundes Mittelfeld für internationale Plätze. Und du hast halt welche, die gegen Abstieg spielen, so wie es in jeder Liga ist. Wenn du nur 8 Mannschaften hast, ja, dann wird es immer einen letzten geben. Und ist auch schlecht zu verkaufen, wenn du dann irgendwie 3-mal Hin- und Rückspiel spielen musst, damit man überhaupt auf eine gewisse Anzahl von Spielen kommt. Ich glaube, dass da im Moment eine recht gute Entwicklung stattgefunden hat in der Volleyball-Bundesliga Männer. Jetzt gilt es, diese 4 Standorte wirklich zu etablieren, dass die sich auch sportlich noch weiterhin, sage ich mal, vielleicht den länger angesessenen Teams annähern, was aber auch normal ist. Wir haben ja auch unseren Weg gemacht und es wird auch passieren. Und also ich freue mich, dass die Liga so vielfältig geworden ist und eben viele interessante Teams nach oben gegangen sind.
Mhm. Jetzt war ja eigentlich jahrelang die Frauenliga eigentlich so immer ein Tick weiter voraus als die Männer. Jetzt hat sich das irgendwie seit letztem oder vorletztem Jahr vielleicht schon ein bisschen gedreht. Vils Bieburg steigt zum Beispiel freiwillig ab mit einem Etat von irgendwie über 1 Million. Wie blickst du denn auf sowas, auf so eine Entscheidung?
Ich denke mal, dass die lokalen Verantwortlichen werden es sicherlich für sich abgewägt haben, warum sie den Schritt tun. Es ist kein leichtes Umfeld im Volleyball. Wir müssen anders wie im Fußball, glaube ich, schon uns mehr anstrengen, um gewisse Etats zu erreichen. Mhm. Auf der anderen Seite, auch da stellt sich mir immer die Frage, also mit dem Etat kann man sicherlich eine Erstligamannschaft ins Rennen schicken. Ob die dann in der Lage ist, gegen Stuttgart oder Schwerin Titel zu gewinnen, weiß ich nicht. Aber auch das ist ja in jeder anderen Sparte und Bundesliga-Sportart nicht anders. Also du hast ja dann auch irgendwie Heidenheim und du hast FC Bayern oder Dortmund. Und Heidenheim hätte jetzt auch sagen können, wir gehen nicht hoch, weil wir werden niemals irgendwas reisen. Aber machen es trotzdem und gewinnen dann auch mal gegen Bayern oder so. Und deswegen, ich kann diese Einstellungen an sich so nicht verstehen, weil es kann nun mal nicht jeder, der in eine Liga hochgeht, kann nun mal nicht jeder Meister werden oder Pokalsieger. Mhm. Und ich weiß nicht, warum die Einstellung im Volleyball sich über die Jahre da irgendwie so, so verfestigt hat. Es ist natürlich schon so, das meinte ich vorhin auch, dass das Umfeld muss da mitwachsen. Es muss auch mal einen Rückfluss für die Vereine geben, dass wenn man eben aufsteigt, dass man sagt, es gibt den Ligasponsor und deswegen hat jeder, der in die erste Liga aufsteigt, schon mal 200.000 Euro oder es gibt Fernsehgelder oder egal, ob es jetzt 200.000 oder 20.000 sind. Aber im Moment ist es ja gar nicht so. Du steigst auf und hast erstmal natürlich mehr Kosten. Mhm. Und das musst du halt schaffen, zu wuppen. Und da gibt es halt unterschiedliche Wege. Aber ich kann mit 800.000, 900.000 Euro Etat, weiß ich nicht, warum man das nicht machen kann. Es gibt bestimmt nicht viele, ich kenne jetzt die Etats nicht bei den Damen, aber es gibt bestimmt nicht viele Teams, die da deutlich drüber liegen. Und da wäre man bestimmt im Mittelfeld. Also warum immer der Anspruch sein muss, wir können nur spielen, wenn wir vorne mit dabei sind, weiß ich nicht.
Ja, jetzt haben beide Ligen aber unterschiedliche Medienverträge, während die Frauen, ich glaube, einmal die Woche so ein Topspiel im Sport 1 Free TV bekommen und dann auch hinter der Paywall zu finden sind. Das ist bei den Herren eben Dein und Twitch. Würdest du mit den Frauen tauschen wollen? Was findest du da lukrativer? Was spricht dich mehr an?
Also ich würde nicht tauschen wollen. Wir haben ja als Männerliga bewusst den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir gehen zu Spontent damals und jetzt dann eben bei Dein. Ich finde, das ist, so wie das jetzt mit Dein läuft, ist das in Ordnung und ist eine gute Entwicklung für den Volleyballsport. Und Dein bietet ja auch andere Sportarten an, sodass man sagt, okay, man hat zwar eine Paywall, aber ich habe dann eben auch andere Sportarten, Handball und so, und die ich dann halt eben auch schauen kann. Also von daher finde ich, das ist schon okay.
Okay. Hast du damals vielleicht bei Sponsoren gemerkt, dass die da erst Fragezeichen hatten, nachdem es heißt, dass die meisten Spiele eben nur noch gegen Bezahlung zu sehen sind? Oder wie war da die Reaktion?
Hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ah, ja. Und ist auch nicht so, dass die Fans irgendwie groß auf Krawall gebürstet waren oder da geschimpft haben. Also ich glaube, das wird relativ häufig auch so als Vorwand benutzt. Oh Gott, da geht einer hinter die Bezahlschranke. Hat, wie gesagt, keinerlei Rolle. Volleyball ist halt einfach auch durch die Sponsoren eher regional geprägt. Es gibt ja ganz wenig überregionale Sponsoren, die teilweise, also bei uns jetzt zumindest auch, da sich engagieren, sodass jetzt der Anspruch, ich muss deutschlandweit im Fernsehen zu sehen sein oder im Stream, jetzt nicht gegeben ist. Es ist natürlich bequemer, wenn ich einfach den Fernseher einschalten kann und kann Fernsehen gucken, aber das kann ich ja durch den Stream heutzutage auch alles. Also von daher ist es die Befürchtung und die Diskussion haben wir auch erstmal geführt, aber das hat sich dann überhaupt nicht bestätigt.
Okay, spannend. Ja gut, Sascha, ich bin eigentlich mittlerweile am Ende meiner Fragen. Du hast auch, glaube ich, ja, viele Antworten gegeben, die durchaus interessant sind. Jetzt habe ich eine Frage aber, die ich jedem Gast noch am Ende stelle. Und zwar, welchen Gast würdest du dir denn wünschen, den ich mal ja, hier im Podcast interviewe?
Also mich würde zum Beispiel mal Tomasz Kocian interessieren, so seine, wie so der Perspektivwechsel aus Vollblutprofi jetzt ins Management, ob es da zum Beispiel andere Sichtweisen gab, die man als aus Spielersicht, wo man gesagt hat, oh, das nervt mich, dass der Verein das immer so und so macht und jetzt plötzlich ist er auch konfrontiert mit solchen Themen und entscheidet vielleicht genauso, wie er damals konfrontiert wurde. Das würde mich mal interessieren und ist bestimmt spannend, weil er ja noch sehr nah an dem Profispielertum ist und jetzt ja auch seinen Verein da erfolgreich führt. Da gibt es bestimmt spannende Fragen.
Mhm. Ich kann sogar dir sagen, dass er sogar schon mal zu Gast war. Ich sende dir gerne den Link, dann kannst du mal zuhören. Aber ja, sind ja jetzt auch mittlerweile über 20 Folgen, von daher kannst du da auch jetzt
wenn der schon mal da war, dann nutze ich die Chance, dann sage ich Matthias Klee, weil mich da mal interessieren würde, wie er sozusagen in dem, ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber so würde ich es mal formulieren, ob er, wie das so ist, im Schatten von Kavi Niromann sozusagen erfolgreich, ja auch, sag ich mal, nicht im Hintergrund, aber ja dann doch auch im Vordergrund als Geschäftsführer, wie so dieser Spagat mit so einem lang verdienten Volleyball-Menschen sozusagen zu arbeiten und wie sie sich das so aufteilen, fände ich auch extrem spannend.
Ja, finde ich auch cool. Vielleicht frage ich da mal. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, ja. Gerade Kavi Niromann, also viele denken ja auch, er ist Geschäftsführer und kennen Matthias Klee gar nicht, weil er irgendwie gefühlt nirgendwo zu Wort kommt oder auch nirgendwo zu Wort kommen will. Ja, wäre sicher mal interessant.
Ja, in der Volleyball-Bundesliga in unseren Arbeitskreisen hat er schon ein sehr gewichtiges Wort. Und wir sind uns da auch, also wir fragen auch gerne bei ihm natürlich nach Rat, aber es stimmt, in der Öffentlichkeit taucht da oft nicht so auf und das würde mich zum Beispiel mal interessieren. Das hat ja vielleicht auch einen speziellen Grund, warum das vielleicht so ist. Mhm.
Gut, Sascha, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr cooles Gespräch gewesen. Ich wünsche euch viel Erfolg für die nächste Saison und bin gespannt, wann ihr euren ersten Titel holen werdet und welcher es sein wird.
Alles klar, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
Ja, und das war's auch, die Folge mit Sascha Kucera, das Interview. Kurzer Nachtrag, weil ja die Sache mit Tim Peter eigentlich schon durch ist. Wer es mitbekommen hat, er ist jetzt mittlerweile offiziell auch nach Frankreich gewechselt. Das habe ich tatsächlich noch drin gelassen, weil ich die Sache mit der Presse ganz interessant fand, als ja Sascha eben gemeint hat, dass da so eine Art, wo ich nicht wusste, ob da die Aussagen auch wirklich so vorgefallen sind und so weiter. Das fand ich so einen ganz interessanten Ansatz, dass man da vielleicht auch nicht alles glauben kann, bestimmte Medien dann mit Vorsicht zu genießen sind. Deswegen habe ich es mal drin gelassen. Aber die Sache mit Mischa Ahi scheint jetzt aber auch in trockenen Tüchern zu sein. Und zwar hat er hier noch relativ selbstbewusst verkündet, dass er vermutlich bleiben wird. Aber es ist wirklich so gekommen, dass er nach Korea geht. Und zwar mit einer Art Ausstiegsklausel, die er für den asiatischen Markt oder die koreanische Liga eben wohl drin hatte, dass er da rausgekauft werden kann. Vielleicht auch nicht mit einer Ausstiegsklausel. Die Koreaner sind auch bekannt, dass sie die Spieler aus den Verträgen auch einfach großzügig auch rauskaufen. Und da wird dann Gießen da auch wahrscheinlich ein ganz gutes Sümmchen dafür bekommen haben. Und Mitch Ahi wird jetzt auch nicht schlecht verdienen. Ich glaube sowas 200.000 Dollar oder sowas im Jahr umgerechnet. Oder pro Saison sind es dann ungefähr. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber weniger sind es auf jeden Fall nicht. Deswegen das noch so als Hinweis, weil die Folge jetzt ja eigentlich auch nicht alt war. Maximal eine Woche. Nicht mal. Am Dienstag wurde es aufgenommen, Sonntag veröffentlicht. Von daher, ja, freue ich mich, wenn du einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist. Folg mir gerne auf Instagram, Facebook, LinkedIn und gerne meinem Discord-Server joinen. Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Also, mach's gut. Ciao.